Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Lena, die Medizin studiert und während ihres Studiums ihr erstes Kind bekommen hat. Lena wurde eingeleitet und aufgrund von Covid durfte ihr Mann die ersten anderthalb Tage der Geburt nicht zu ihr in die Klinik. Das heißt, Lena hat ganz alleine anderthalb Tage lang Wehen verarbeitet und Geburtsarbeit geleistet und erst gegen Ende hin durfte ihr Mann dann zu ihr in die Klinik. Die Geburt mündete dann in einem eiligen Kaiserschnitt und Lena spricht sehr offen darüber, was sie sich rückblickend gewünscht hätte, was anders gelaufen wäre nach diesem Kaiserschnitt, gerade was die Plazenta angeht und die U1. Und ich denke, dass diese Folge sehr wertvoll ist für Frauen, die entweder einen Kaiserschnitt planen oder auch einfach das Szenario Kaiserschnitt in ihre Geburtsvorbereitung mit aufnehmen wollen. Da sind ein paar hilfreiche Tipps dabei, die man sich vielleicht überlegen kann im Hinblick auf einen Kaiserschnitt. Viel Freude beim Zuhören. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Windelbär. Manchmal entstehen aus der Not heraus großartige Dinge. Windelbär-Gründer Paul konnte für seine Tochter einfach keine funktionierenden Spucklätzchen finden, die die herabrinnende Spucke auffangen und gleichzeitig am Körper aufliegen und sich nicht über das Babygesicht stülpen. Die Windelbär-Spucklätzchen haben einen flexiblen Spuckfang, der sich perfekt an den Hals deines Kindes anschmiegt und Flüssigkeit verlässlich aufsaugt, bevor diese auf die Kleidung gelangt. So geht nichts mehr daneben und Baby und Outfit bleiben trocken. Paul hat 2 Jahre lang seine selbstgenähten Spucklätzchen für seine Kinder verwendet, bevor er Windelbär gegründet hat. Als Unternehmer kam für ihn nichts anderes in Frage, als auf Nachhaltigkeit zu setzen, sodass weder Umwelt noch Mensch durch seine Produkte Schaden nehmen und unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben. Du findest alle Produkte von Windelbär über den Link in den Shownotes. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, habe ich noch eine kleine Ankündigung für alle Frauen in Wien und Umgebung. Am 12.03. werde ich hier in Wien einen Geburtsnachbereitungsworkshop halten. Und zwar ist der Workshop für alle Frauen, die bei der Geburt das Gefühl hatten, dass sie vielleicht nicht richtig gehört, nicht richtig unterstützt worden sind, für die die Geburt vielleicht schwierig war oder ganz anders gelaufen ist, als sie es sich das vorgestellt oder gewünscht hätten. Und in dem Workshop wird es zum einen Raum geben für Austausch über Geburtserfahrungen, ganz offen und wertfrei. Und dann werden wir mit Körper, mit Atmung und Gestaltarbeit schauen, was vielleicht noch gesagt werden muss, was vielleicht noch der Körper ausdrücken möchte, um diese Erfahrung zu integrieren, sodass sie dann in der Zukunft nicht mehr so belastend ist. Alle Frauen, ganz egal welcher Geburtsmodus und ganz egal wie alt das Kind ist, sind willkommen. Hallo und herzlich willkommen, Lena. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Danke, dass ich erzählen darf.
Sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Klar, also ich heiße Lena, eigentlich Sarah Elen, aber die alle nennen mich Lena. Ich studiere Humanmedizin in Lübeck, wohne aber auch zum Teil in Berlin und bin seit 2020 verheiratet und Mutter eines Sohnes seit 2021. Also mein Kind ist jetzt 1,5 Jahre alt.
Und da muss ich gleich vorab schon sagen, Hut ab, dass du Medizin studierst, was ja bekannterweise eins der etwas fordernderen Studienfächer ist und in der Zeit Mutter geworden bist. Aber darüber reden wir vielleicht zum Schluss nochmal ein bisschen. Wir fangen erstmal an mit dem Anfang der Schwangerschaft. War die geplant oder war die eine Überraschung?
Geplant und Überraschung zugleich. Ich hatte Staatsexamen und ich habe gedacht, ich hätte das schriftliche Staatsexamen bestanden. Und da hatten wir schon ein paar Versuche gehabt, es hat aber dann nicht geklappt. Und als ich dann erfahren habe, oh, schriftliches Staatsexamen doch nicht bestanden, wäre vielleicht vernünftig, doch nicht schwanger zu werden, war ich dann doch schon schwanger, überraschenderweise. Ich habe auch nur durch Zufall erfahren, dass ich schwanger bin. Also wenn jetzt eine Freundin von mir nicht schwanger gewesen wäre, hätte ich mich nicht getestet. Und deswegen, es war ein bisschen, es war ungeplant, aber trotzdem ein Wunsch.
Ja, waren deine Zyklen vorher unregelmäßig oder wie? Also, weil du sagst, du hättest sonst nicht getestet, du hättest das nicht unbedingt gemerkt.
Ja, also war unregelmäßig. Ich hatte mit 18 schon die Pille abgesetzt und da war das dementsprechend einfach alles so. Ja, also es war jetzt, nee, es war kein so regelmäßiger Zyklus. Ich habe auch recht früh getestet, gerade so, dass es noch gerade erst positiv werden konnte. Genau. Ich glaube, ich hätte Wochen später sonst erst, 2 Wochen später wahrscheinlich mal mir Gedanken gemacht, ob ich jetzt schwanger sein könnte. Aber ja.
Okay, und weil deine Freundin auch gerade schwanger war, dachtest du, jetzt mache ich auch einfach mal einen Test.
Ja, ich glaube, da war so ein bisschen Eifersucht mit drin und ich hab gedacht, das wird eh negativ sein, aber irgendwie habe ich dann trotzdem getestet und dann waren wir doch ganz schön überrascht, dass dann da 2 Striche waren und kamen noch gleich 3 Tests hinterher und ja.
Wenn man dem ersten nicht glaubt.
Nee, nee.
Wie ging es dann für dich weiter? Bist du zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
Ich bin zum Arzt gegangen. Genau, also ich habe gleich, nachdem wir die positiven Tests hatten, beim Kinderarzt wollte ich schon sagen, beim Gynäkologen angerufen und einen Termin vereinbart. Nach einer Hebamme habe ich jetzt ehrlich gesagt händeringend nicht so richtig gesucht. Ich habe so gedacht, ich kriege das sonst selber hin oder vor Ort an der Uni auf dem Campus sind auch ganz viele Hebammenstudenten und ich wusste halt nicht, ob ich jetzt in Berlin oder in Lübeck entbinden würde. Deswegen war es jetzt noch nicht so sinnig, nach einer Hebamme zu suchen, dachte ich. Und dadurch, dass ich dann aber so spät dann doch geguckt habe, habe ich keine Chance gehabt, eine zu kriegen. Genau.
Okay, wie ging es dir denn gerade auch in der Frühschwangerschaft? Hattest du viele Schwangerschaftssymptome?
Ich hatte richtig Glück, eigentlich gar nicht. Ich hatte so ein bisschen, ja, Übelkeit, also so leichtes Würgen, aber jetzt sonst ging es mir eigentlich richtig gut.
Das ist schön zu hören. Hattest du denn während deiner Schwangerschaft in deinem Studium irgendwelche Themen oder auch praktische Übungen, wo es dir vielleicht mal den Magen umgedreht hat?
Zum Glück nicht in der Schwangerschaft, erst gegen Ende waren da sehr viele Themen, die mir dann doch viel Angst gemacht haben. Wenn man dann zu viel weiß, ist das so ein bisschen suboptimal. Vorher zum Glück nicht. Deswegen war ich da ganz entspannt, habe alles auf mich zukommen lassen und ja.
Du hast gerade schon angedeutet, weil ihr so ein bisschen zwischen Lübeck und Berlin wohnt, war für dich lange nicht klar, wo du entbinden möchtest. Wie hast du das gemacht? Bist du in beiden Städten zum Arzt und zu einer Klinik gegangen, einfach um jemanden zu haben? Und wie ist dann die Entscheidung gefallen?
Ich war am Anfang, ich glaube, durch Corona war vieles online und ich hatte ja noch Semesterferien und genau, ich hatte auch noch Staatsexamen. Ich musste auch die Ergebnisse abwarten. Ich habe ja noch schwanger das Staatsexamen gemacht. Und erst im siebten, achten Monat habe ich dann gewusst, okay, ich darf mit der Uni weiter fortfahren. Und ich glaube, ich glaube, ich habe entdeckt, dass ein Krankenhaus bei uns in der Nähe ist, also in Lübeck, von unserem Haus in der Nähe. Und habe, weil dieses Krankenhaus so tolle Bewertungen hatte und so einen guten Eindruck gemacht hat, dann doch gesagt, ich entbinde in Lübeck, weil ich wollte auf gar keinen Fall in die Uniklinik gehen, weil ich nicht riskieren wollte, dass ein Kommilitone zufällig bei der Geburt dabei sein könnte. Und genau, wenn ich dieses Krankenhaus nicht entdeckt hätte, hätte ich wahrscheinlich in Berlin eher entbunden. Genau.
Okay. Und dein Arzt, zu dem du gegangen bist, oder deine Ärztin war auch in Lübeck die ganze Zeit.
Ich hab dann nach Lübeck gewechselt.
Okay.
Genau. Netterweise, ja, doch, nee. Ich hab dann nach Lübeck gewechselt. Und ja, also ich war mit meinem Arzt in Berlin etwas mehr zufrieden und durfte netterweise mit ihm auch im telefonischen Kontakt und sowas mich jederzeit noch melden. Und ja, genau.
Okay. Wie hast du dich denn dann gemeinsam auch mit deinem Mann auf die Geburt vorbereitet? Du hast ja schon erwähnt, es war 2021, viele Corona-Restriktionen, aber konntet ihr einen Geburtsvorbereitungskurs zusammen machen?
Nee, das hatten wir nicht. Wir haben uns eher so vorbereitet von wegen, dass mein Mann so schnell wie möglich die Impfung kriegt, damit er mit größerer Sicherheit bei der Geburt dabei sein darf. Das war noch so, da fing es gerade mit den Impfungen an. Und das war so ein bisschen schwierig, weil er in Berlin gemeldet ist. Sprich, er musste mich, und da war ich schon hochschwanger, alleine lassen, damit er halt sich in Berlin impfen lassen kann. Und das war so kurz vorm Entbindungstermin, das war so ein bisschen spannend. Sonst vorbereitet viel haben wir nicht. Wir haben gegen Ende, weil ich halt den Termin überschritten habe, wegen der Einleitung und sowas, hatten wir uns langsam informiert und ein paar Studien angeguckt. Aber sonst haben wir ehrlich gesagt nicht sehr viel für die Geburt gemacht.
Hattest du denn das Thema Gynäkologie vor der Geburt schon im Studium?
Ich habe es während der Schwangerschaft nur ganz, 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 ganz bisschen gehabt, also wirklich sehr seicht für den Untersuchungskurs. Und ja, jetzt habe ich das noch mal ein bisschen tiefer. Also das, ja, das war jetzt nicht so in der Tiefe zu der Zeit.
Okay. Und wie hast du dir denn die Geburt vielleicht vorgestellt oder auch gewünscht, weil ich weiß ja, dass sie leider etwas anders verlaufen ist, als du es dir vorgestellt hast. Aber was war denn so deine Erwartung vielleicht oder deine Hoffnung für die Geburt?
Hoffnung oder, also ich habe mir eigentlich, oder nein, doch, Hoffnung ist nicht so ganz richtig, weil ich glaube, ich habe geträumt, ich habe mir das wirklich erträumt, dass ich so eine Wannengeburt habe, vielleicht, dass ich das schaffe ohne PDA, aber von mir aus sonst auch mit PDA. Ich weiß noch, dass ich, als ich schwanger war, so sehr gegen den Kaiserschnitt war. Ich wollte partout nicht einen Kaiserschnitt haben beim ersten Kind, weil ich einfach Angst hatte, in so einer Schleife reinzukommen, in diesen, was jetzt nicht stimmt, aber einfach in diesen Gedanken von wegen einmal Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Da wollte ich einfach absolut nicht rein beim ersten Kind. Das war, also meine Hoffnung war, dass es kein Kaiserschnitt wird und bestenfalls vielleicht, wenn es geht, eine Wannengeburt. Das war so mein Träumchen.
Und ich weiß, weil wir uns vorher schon mal unterhalten haben, dass du dann gegen Ende hin der Schwangerschaft aber irgendwie auch ein bisschen ein ungutes Gefühl vielleicht hattest, das Gefühl, dass das Kind sei sehr groß.
Ja,
Kannst du
ja.
dazu noch was erzählen?
Ja, also ich hatte die Sorge, dass er zu groß ist und dass ich halt, ich bin relativ zierlich und das ist genau das der Grund wäre, warum es dann auf den Kaiserschnitt hinauslaufen würde, einfach wegen dem Missverhältnis. Ich hatte die Sorge auch schon angesprochen bei den Gynäkologen, aber es ist halt, total, also das, die Sonografie, also diese Ultraschalluntersuchungen werden ja, die haben ja immer so einen prozentuellen Anteil, dass es jetzt nicht mehr so genau alles messbar ist. Und die haben geguckt, wie schwer der Kleine wäre und da wurde so auf so 3,7 und 3,8 geschätzt. Hat sich am Ende dann doch anders herausgestellt. Man hat mir versucht, damit natürlich die Sorgen zu nehmen und ich, ja, also ich hatte einfach nur so das Gefühl, jetzt wird es doch sehr, 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 sehr schwer in meinem Körper und ja, war vielleicht einfach, also vielleicht nur Zufall, vielleicht auch Intuition, ich weiß es nicht, aber ja, am Ende war er dann doch schwerer.
Ja, ich finde es super spannend, weil sozusagen du erzählst, du hattest die Intuition, du hast dir da Sorgen gemacht und dann haben die Ärzte gesagt, nee, nee, machen Sie sich mal keine Sorgen. Und ich hatte auch ein Kind, das gegen Ende 3,9 Kilo geschätzt worden ist und bei mir hieß es sofort, oh mein Gott, das Kind ist viel zu groß.
Ach.
Ja, und das höre ich nämlich auch total oft, dass dann immer gesagt wird, oh, das Kind ist so groß und so schwer. Und ich finde es einfach lustig, dass wenn die Frau, oder eigentlich erschreckend, eigentlich ist lustig falsch Wort, eigentlich finde ich es fast erschreckend, wenn die Frau selber sagt, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl oder das ist das, was mein Bauchgefühl mir sagt, dass dann gesagt wird, nee, nee, machen Sie sich keine Sorgen. Und dass beim gleichen Befund oder sehr ähnlichen Befund bei anderen Frauen zur Einleitung gedrängt wird.
Ah, ja, finde ich auch interessant.
Kannst du dir auch für deine spätere medizinische Praxis merken.
Mache ich.
gut, du hattest es schon angesprochen. Du bist letztendlich über den Termin gegangen und dann ging es Richtung Einleitung. Wie ging es dir denn so in den Tagen um den errechneten Termin herum?
Ich war überfordert, ehrlich gesagt, weil ich nicht wusste, ich fühlte mich sehr allein gelassen, ehrlich gesagt, vom Arzt, weil ich, also andererseits ist es auch vielleicht ganz gut, weil er uns die Entscheidung so alleine gegeben hat und sich uns nicht beeinflusst hat, aber ich hatte mehr, ich weiß nicht, es war die erste Schwangerschaft und ich habe irgendwie so erwartet, dass mehr Informationen vom Gynäkologen an uns käme und mein Mann und ich, wir haben halt sehr viel dann alleine gelesen und geguckt und versucht rauszufinden. Ich wollte halt, weil ich dann keine Lust auf einen Kaiserschnitt hatte, wollte ich halt auch nichts machen, was so vielleicht das Risiko erhöhen könnte. Und ich dachte so, okay, eine Einleitung könnte vielleicht die Chancen erhöhen, dass es dann doch auf den Kaiserschnitt hinausläuft. Andererseits ist ja noch dieses Risiko des intrauterinen Fruchttods und da waren wir so, ja, was machen wir nun? Und dann wird man langsam nervös, wenn der Termin näher rückt, immer noch Wehen sind, man Nachrichten kriegt von allen möglichen Leuten, Freunden, Familienmitgliedern und die fragen immer noch Kind und dann die Freundin, mit der man gleichzeitig schwanger war, dann ihr Kind schon längst hat. Und ja, also irgendwie war ich da, ich so ein bisschen lost.
Zwei Punkte, die ich da gerne ansprechen würde. Hast du zufälligerweise, weil du gerade den interuterinen Fruchttod angesprochen hast du da die Zahlen grob im Kopf? Weil das ist sowas, was oft durch die Gegend geschmissen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wirklich passiert, ist ja recht gering. Weißt du ungefähr die Zahlen?
Ah, nee, ach doch, jetzt, nee, gerade leider nicht mehr. Ich müsste dann meine Notizen von der Formulatur gucken. Nee, die Zahlen sind wirklich sehr gering, das stimmt.
Ja, also ich
Nee.
glaube, ich meine mich zu erinnern, dass es im Bereich von 3 auf 10.000 Schwangerschaften liegt um die 40. Woche herum und dann ab der 42. Woche auf 6 in 10.000 geht ungefähr. Aber wenn du die Unterlagen hast, kannst du ja gerne nochmal nachschauen und wir können es gegebenenfalls in den Shownotes korrigieren und auch nochmal
Ja.
verlinken.
Ja, klar, kann ich nachher machen.
Genau, und also ich glaube, der Punkt dabei ist, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr gering ist, aber gerade wenn man irgendwie, wie du sagst, kurz vor dem Termin steht und dann ist schon von der Außen der Druck da. Und wenn dann ein Arzt kommt und sagt, da steigt aber das Risiko, dann ist man in dem Moment vielleicht gar nicht gewappnet oder hat einfach nur Angst, weil man nicht sich die Relationen klar macht.
Ja.
Und der zweite Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, dieses Thema, wenn dann schon Freunde und Familie alle Nachrichten schreiben und fragen, und ist schon was passiert? Das Kind schon
Ja.
da, das hatte ich zum Teil auch, aber ich habe auch mit vielen Leuten vorher einfach kommuniziert und ganz klar gesagt, ab dem Zeitpunkt schreibt mir bitte keine Nachrichten mehr. Also schreibt mir bitte nicht eine Nachricht nach dem Motto, ist das Kind schon da, sondern ich melde mich schon. Weil ja, ich glaube, da sind alle Frauen unterschiedlich. Und es gibt Leute, die das total freut, wenn die Freunde immer nachfragen. Aber wenn man da eher jemand ist, der genervt ist, das einfach vorher kommunizieren.
Das stimmt.
Okay, du hast dann schon gesagt, du und dein Partner, ihr wart so ein bisschen alleine gelassen mit der Entscheidung für die Einleitung. Wie habt ihr euch dann entschieden und wann? Also wie viele Tage nach dem errechneten Termin?
41 plus 1 haben wir dann einleiten lassen. Also am Abend vorher Bescheid gegeben. Wir denken mal, wir würden die Einleitung machen. Und ja, dann ging es ganz schnell.
Okay, wie wurdest du eingeleitet
Ich
und
hatte,
durfte
ja.
dein Mann dabei sein die ganze Zeit,
Nein,
weil es war ja
nein.
Corona, ja.
Ja, genau, mein Mann durfte nicht dabei sein. Der durfte nur zu den, also wenn es heißt, okay, Muttermund und so ist offen, Kind kommt jetzt bald raus, dann durfte er dazukommen. Und er hätte dann 2 Stunden bei mir sein können, und dann müsste er wieder gehen. Außer wir haben ein Elternzimmer ergattert, dann, also so war es dann bei uns zum Glück, dann durfte er dann halt bleiben und mit aufs Zimmer. Und ich wurde mit einem Prostaglandin-Zäpfchen eingeleitet. Und das hat auch eigentlich, also es hat sehr gut gewirkt. Also es hat gute Befunde dann gezeigt, recht schnell. Und ja.
Was genau heißt das? Gute Befunde gezeigt?
Der Muttermund ist schön weich geworden, hat sich schön geöffnet. Und das, ich war dann recht zügig dann auch irgendwann auf die 9 Zentimeter gekommen. Aber es blieb dann leider halt nur bei 9 Zentimetern, ziemlich lange.
Okay, wie lange hat das gedauert? Also du hast Prostaglandin-Zäpfchen bekommen, dann haben die Wehen angefangen, der Muttermund hat sich geöffnet. Wie lange war das dann, bis der Muttermund bei 9 Zentimetern war ungefähr?
Das weiß ich nicht mehr genau. Also ich weiß nur noch, dass es 48, nee, 45 Stunden gedauert hat bis zum Kaiserschnitt, der dann ja dann zustande kam. Ich weiß aber nicht, wann die 9 Zentimeter genauso erreicht waren, wie viele Stunden. Also ich wahrscheinlich so, also 5 Stunden, glaube ich, war ich schon auf den 9 Zentimetern und so.
Okay.
Also recht lange, ja.
Ja, und wie viele von diesen 48 Stunden warst du ohne deinen Mann?
Ich schätze, ich war 42 Stunden alleine. Ich habe das Zeitgefühl ist da so ganz schwierig, so unter den Dingen. Ich glaube, so 42 Stunden war ich alleine.
Also, wenn ich das höre,
Ja, es tut mir so wahnsinnig leid. Und ich glaube, du bist da nicht die Einzige gewesen während der Corona-Zeit, wenn man sich das einfach vorstellt. Du hattest 42 Stunden lang Wehen mit Prostaglandin. Ich weiß nicht, später hast du vielleicht auch noch einen Wehentropf dazu bekommen. Und du warst die ganze Zeit alleine.
Ja. Also es ging irgendwie für mich klar, wenn ich jetzt so ein bisschen darüber nachdenke, also die erste Zeit. Aber es ist so, es ist, ja, es ist nicht schön. Wenn ich mir auch nur vorstelle, wenn, dass es halt da draußen auch Mütter gibt, die wirklich alles alleine gemacht haben oder auch Notkaiserschnitte alleine dann durchstehen mussten und auf der Wochenbettstation dann auch alleine sind und das Kind alleine versorgen müssen, das ist schon überhaupt nicht schön zu hören.
Okay, dann kommen wir zurück. Also du warst sehr, sehr lange bei diesen 9 Zentimetern. Wurden dann noch irgendwelche weiteren Interventionen versucht? Hast du in der Zeit irgendwann eine PDA bekommen oder
Oh ja.
Schmerzmittel?
Ich habe eine PDA bekommen und ich habe den Anästhesisten dafür sehr geliebt. Ich habe, glaube ich, ich habe zweimal eine PDA bekommen. Genau, einmal, boah, ich weiß, also ich weiß nicht mehr die Stunden und sowas, wie lange das vorher war. Also ich habe die erste PDA bekommen und da war ich ganz, ganz happy und dann halt für den Kaiserschnitt nochmal die PDA bekommen. Genau so war das. Ja. Ja, mir fällt da gerade irgendwie noch nicht mehr ein.
Ja, kannst du vielleicht nochmal dann quasi den Bogen schließen von, okay, du warst die ganze Zeit auf 9 Zentimeter geöffnet und wann wurde dann die Entscheidung getroffen für den Kaiserschnitt oder was waren dann die ausschlaggebenden Parameter?
Man hat mir, das fand ich eigentlich rückblickend richtig super, man hat mir nochmal so gesagt, ja, also man hat dreimal eine Mikroblutuntersuchung gemacht vom Kleinen, um sicherzugehen,
Kannst du
dass wir,
das, kannst du
ja?
kurz beschreiben, wie sowas vor sich geht für die Leute, die nicht wissen, wie das geht?
Da wird im Kopf vom Baby einmal so ein bisschen die Kopfhaut angeritzt und das Blut gesammelt und aus dem Blut wird dann halt eine Blutgasanalyse gemacht und geguckt, wie die Sauerstoffversorgung vom Kind noch ist, ob das jetzt problematisch ist, kritisch ist und genau daran kann man halt entscheiden, ob jetzt ein Kaiserschnitt vonnöten wäre. Und das war aber alles in Ordnung bei ihm. Man hat das dreimal gemacht. Und was ich ganz nett fand vom Gynäkologen ist, dass er mir nochmal so gesagt hat, naja, sieht nicht gut aus, er tendiert eher zum Kaiserschnitt, aber er würde mir jetzt nochmal eine Stunde Zeit geben. Vielleicht ändert sich das, vielleicht ist mein Bauchgefühl ja richtig, vielleicht haben wir noch eine Chance. Und ich habe selber, ich war einfach fix und fertig. Irgendwann hat die PDA nachgelassen und ich hatte ja diese Wehenstürme. Und ich habe nach einer halben Stunde schon gesagt, nee, Kaiserschnitt. Aber ich muss sagen, das bedeutet mir rückblickend wirklich sehr, sehr viel, dass ich das dann so entschieden hatte und dass das nicht so vom Arzt sofort kam.
Hattest du die Wehenstürme schon gleich zu Anfang der Geburt oder war das denn erst, als die PDA nachgelassen hat?
Die waren noch vor der PDA, nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang hatte ich halt ganz normale Wehen, in Anführungsstrichen. Und ich habe mich riesig gefreut, das weiß ich, ich habe mich riesig gefreut, endlich Wehen zu haben. Und dass es dann losgeht. Nee, am Anfang war es noch ganz normal und ich irgendwann, noch bevor ich die erste PDA bekommen hatte, da fing es schon mit den Wehenstürmen an.
Hattest du
Genau.
zu dem Zeitpunkt schon einen Wehentropf oder kam der dann erst später, als die PDA dazu
Das,
kam?
ich weiß das nicht mehr. Das ist so noch so ein Rauschen, wenn ich da zurückdenke. Ich weiß nicht, ob ich einen Wehentropf, ich denke, ich habe einen Wehentropf bekommen. Ich weiß das jetzt nicht hundertprozentig. Ich habe auch versucht, jetzt in den Unterlagen nochmal zu gucken, das genauer zu sehen, aber ich habe jetzt dazu nichts gefunden. Ja,
Okay,
leider.
vielleicht nochmal auch für die Frauen, die jetzt gar nicht wissen, wie so ein Wehensturm aussieht oder wie sich das anfühlt. Kannst du es beschreiben?
Man merkt, dass die erste Wehe kommt und normalerweise freut man sich dann und spürt, wenn es so, wenn die Wehe wieder runtergeht und man sieht, dass im CTG geht schon wieder runter. Wo man sich dann darauf freut, endlich eine Erholungsphase zu haben, weil die Schmerzen jetzt dann aufhören. Bevor es runtergeht, geht es dann doch wieder hoch und dann kommt die nächste Wehe und man kommt einfach aus diesem Schmerzkarussell so nicht mehr raus. Und das ist, ja, das war sehr anstrengend.
Als du dann die Entscheidung getroffen hast, jetzt möchtest du doch einen Kaiserschnitt, wie lange hat es dann gedauert oder wie schnell ging's?
Das war ja dann eine eilige Sektion. Und das muss ja, also laut Vorschrift, irgendwie innerhalb von 20 Minuten passieren. Es ging auch recht schnell. Also kaum hatte ich das entschlossen, waren wir schon ziemlich schnell im OP. Das ging ganz schnell, ich weiß es. Ich weiß nur, dass das Zunähen sehr, sehr lange gedauert hat. Also ich glaube, dass sie es schon geschafft haben, da das innerhalb von 20 Minuten zu schaffen.
Und haben Sie den Vorhang runtergelassen, als dein Baby da war? Haben Sie ihn dir gezeigt? Hast du ihn gleich auf die Brust bekommen? Oder wie war es dann, als er da war?
Genau, also mit dem Vorhang runter, ich hätte mir das so gewünscht, ich hätte mir gern so eine Kaisergeburt gewünscht. Ich hatte das sogar in meinem Geburts, oh, wie nennt man das denn, wenn man seine Wünsche da drin reinschreibt, Geburtsplan
Also
drinne. Dass wenn es irgendwie zum Kaiserschnitt gehen sollte, falls es möglich ist, irgendwie so eine Kaisergeburt draus zu machen, das war mir schon klar, dass es das nicht funktionieren würde, aber ich habe es trotzdem drin reingeschrieben. Und das hätte ich mir sehr gewünscht, dass ich das so ein bisschen mehr sehe. Und war leider nicht so. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt den Kaiserschnitt verteufle. Ich bin froh, dass es den Kaiserschnitt trotzdem gibt und dass wir alle wohlauf sind, aber ich hätte mir das doch schon so ein bisschen anders gewünscht. Also der Kleine wurde dann schnell gezeigt. Ich hatte aber meine Brille nicht auf. Ich habe den nicht erkannt. Ich habe nichts gesehen. Es wurde mir gesagt, dass das ein Conehead-Baby ist. Also dass er so einen spitzen Kopf hat. Und dann wurde er mir auf die Brust gelegt, nachdem die Hebamme ihn kurz sauber gemacht hatte, mit einem Handtuch abgetrocknet hatte. Und dann, als es ans Zunähen ging, war dann halt mein Mann mit dem Kleinen weg und wurde die U1 gemacht. Und ja.
da hatten wir uns vorher auch drüber unterhalten, dass du das sehr schade findest, dass solche Dinge, also das mit der U1 zum Beispiel, dass man das einfach verpasst, wenn man einen
Ja.
Kaiserschnitt hat und
Ja.
dann nicht mit einbezogen wird. Und auch das andere Thema, dass bei einer vaginalen Geburt die Hebammen sich ganz oft Zeit nehmen, der Frau noch die Plazenta zu zeigen und zu erklären.
Ja.
Und das wurde dir auch nicht gezeigt.
Nee, ich habe irgendwann mittendrin so gefragt, ob ich die Plazenta sehen könnte oder sowas oder ob die. Ich hatte mir irgendwie schon gedacht, dass sie dann weg ist, weil ich habe irgendwie so ein bisschen gewartet und gedacht, vielleicht wird's gezeigt. Und dann habe ich halt nachgefragt und dann kam schon so, nee, die ist schon leider weg. Und das fand ich schon schade, weil ich sowieso schon so traurig war, dass ich, also ich hatte schon das Gefühl gehabt, ich habe versagt und ich habe sowieso schon vorher das Gefühl gehabt, okay, ich krieg's nicht hin, von alleine wehen zu haben. Und dann war das einfach so, also man fühlt sich, ich sage das mal ganz frech, schon so einer Erfahrung beraubt, weil man ja nicht vaginal entbunden hat. Und dann fand ich es halt auch schade, dass ich die U1 jetzt hier nicht miterlebt habe, dass ich dann da alleine in diesem Raum sitze, während die mich dazu nehmen, das Kind woanders ist und ich die Plazenta auch nicht so zu sehen kriege. Also es hätte ich interessant gefunden, es halt zu sehen. Ist jetzt nicht dramatisch, aber fand ich halt schon schade.
Ja, es
Ja.
klingt danach, dass die in dem Krankenhaus wirklich den Kaiserschnitt sehr klassisch durchziehen, weil es gibt ja mittlerweile zum Glück auch Krankenhäuser, die U1 erst später machen oder in meinem Fall, ich meine, ich war unter Vollnarkose, aber
Ach.
mein Mann, der hat geistesgegenwärtig im OP gesagt, Plazenta nicht wegschmeißen und die Plazenta
Ui.
liegt bis heute in meinem Tiefkühlfach. Ich will sie immer noch
Wow.
irgendwo einpflanzen, aber ich habe sie. Und ja, das sind halt Dinge, wenn man sie vorher nicht weiß, denkt man da nicht dran. Aber deswegen
Nee.
finde ich es ja auch so wichtig, dass wir über solche Erfahrungen reden,
Ja.
weil auch wenn du nochmal in die Situation kommen solltest, vielleicht einen sekundären Kaiserschnitt zu haben, kannst du dich wenigstens darum kümmern, diese Dinge zu kriegen.
Ja, ich finde, da sagst du jetzt auch einen wichtigen Punkt. Also man muss ja echt Eigeninitiative irgendwie zeigen. Man muss da selber viel. Also ich habe halt gedacht, ich war ganz naiv und dachte, es kommen die Infos und alle Möglichkeiten werden mir schon so gesagt. Und nee, man muss selber sich schon so ein bisschen was belesen haben und selber dafür sorgen und nachfragen und sicher gehen, dass man das, was man sich wünscht, irgendwie auch kriegt.
Ja.
Ja.
Aber dann nochmal zu dem Zeitpunkt, dann kurz nach der Geburt, du wurdest zugenäht. Wann konntest du dann deinen Kleinen wieder zu dir nehmen?
Ich bin dann rausgeschoben worden und dann bekam ich den Kleinen und dann wurde der erste Stillversuch gemacht und ja.
Und seid ihr dann erstmal zurück in den Kreißsaal gekommen oder gleich auf das Familienzimmer?
Wir waren 5 bis 10 Minuten, also mein Zeitgefühl, also ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber vom Gefühl her waren es so 5 bis 10 Minuten, waren wir noch im Zimmer, wo ich, also im Kreißsaal, wo wir vorher waren und dann sind wir dann aufs Familienzimmer hochgebracht worden.
Wie war es
Ja,
dann
genau,
mit
ich
dem
glaube, so
Sch
ist das richtig.
ja, wie war es dann mit dem Stillen? Hat es gut geklappt oder gab es Schwierigkeiten?
Ich habe richtig Glück gehabt. Also es hat geklappt, trotz Kaiserschnitt, trotz Krankenhausaufenthalt, den der Kleine ja noch hatte. Also ich hat wirklich gut geklappt.
Ja. Und dann die Frage noch, weil du hattest, oder wir haben es schon angekündigt, das Geburtsgewicht deines Kindes, wie groß war er denn dann letztendlich? Also er wurde auf ungefähr 3,8 geschätzt vor der Geburt.
Ja, 4590 Gramm.
Okay.
Ja.
Also fast ein Kilo mehr als,
ja. Als geschätzt.
Angenommen.
Ja.
Das heißt, er hat dann auch gut zugenommen, oder erstmal, wenn die Kinder so groß sind, dann ist ja oft das auch mit dem Stillen nicht so ein großes Stressproblem. Wie lange wart ihr denn dann noch im Krankenhaus?
3 Tage waren wir im Krankenhaus. Am dritten Tag hatte der Kleine erhöhte Temperatur und die Nacht ging es ihm überhaupt nicht gut. Und da war das mit dem Stillen, also er wollte die ganze Zeit an die Brust und es war schon irgendwie auffällig, hat sehr viel geschrien und dann hat sie herausgestellt, dass sein CRP, also seine Entzündungswerte waren erhöht. Und da haben die dann halt gleich den Babyintensivtransport gerufen und den Kleinen in die Uniklinik gebracht. Und ja, da war das auch so, wo ich auch wieder, ich weiß nicht, normalerweise dachte ich, dass die Babys so in Anwesenheit der Eltern untersucht werden. Es gibt ja noch die U2 und der Kleine von uns wurde jedes Mal genommen und irgendwo hingebracht. Wir wurden gar nicht gefragt, ob wir mitkommen können. Ich dachte, es lag an Corona. Ich weiß nicht. Und es war auch so, dieses Mal, bevor dieser Babyintensivtransport geholt wurde, wurde der Kleine zum Arzt gebracht, zum Untersuchen. Wir waren nicht dabei und dann kamen einfach plötzlich die Ärzte ohne Kind wieder zurück. Und dann war mir schon klar, okay, irgendwas wird jetzt gerade da sein. Und ja.
Oh ja, auch nochmal eine ganz wichtige Information. Als Eltern habt ihr das Recht, bei jeder Untersuchung dabei zu sein. Also ja, wie du sagst, passiert, glaube ich, gerade bei Kaiserschnittfrauen oft. Das hat immer gesagt, okay, die Frau muss jetzt erstmal noch liegen, die soll sich ausruhen und dann wird das Kind in ein anderes Zimmer genommen. Aber der Partner darf auf jeden Fall mit. Du kannst als Mutter sagen, du möchtest gerne mit. Also dürfen dir dann nicht einfach dein Kind wegnehmen.
Ja, also man hinterfragt das nicht. Ich habe so gedacht, das wird einen Grund haben. Ich wollte auch irgendwie so eine angenehme Patientin sein und jetzt nicht irgendwie so stören und fragen. Ich habe mir so gedacht, das wird schon angeboten oder es liegt an Corona, dass wir jetzt nicht dabei sein können, weil sonst zu viele in einem Raum. Ich weiß es nicht. Also ich wusste es damals nicht und ich denke mir so, wäre schön, es so zu informieren oder zu sagen. Und ja, fand ich schon schade.
Ja. Ja. Wie lange war denn dein Kleiner auf der Uniklinik, auf der Kinderintensivstation?
Ich meine, es waren 5 Tage, dass er da Antibiotikum bekommen hat. Ich glaube, es waren nur 5 Tage. Also er wurde erstmal auf die Neo-Intensivstation gebracht, aber von der kam dann recht schnell runter innerhalb von Stunden. Und ich glaube, er war dann 5 Tage auf der Neonatologie. Genau.
Okay, und das war der gleiche Tag, wo du quasi aus dem Krankenhaus entlassen worden bist. Das heißt, ihr seid dann nach Hause gegangen und konntest dann immer in die Uniklinik gehen, um dein Kind dort zu besuchen.
Theoretisch muss man, also ich hätte 4 Tage bleiben müssen. Der Arzt war aber so kulant und so entspannt, hat gesagt, ich darf ruhig einen Tag früher gehen und bin dann sofort in die Uniklinik. Und mit der Corona-Regelung war das so, dass nur die Mütter zu den Kindern durften und die Väter gar nicht. Das hat sich dann irgendwann geändert, aber dann durfte der Vater nur für 1 Stunde und dann durfte aber auch niemand anderes an dem gleichen Tag dann dahin gehen. Also die Regelung war, es war immer wieder was anderes. Und
Genau. Warst du dann auch stationär mit aufgenommen in der
Nein.
Uniklinik oder du konntest auch ihn nur besuchen quasi?
Nur besuchen, genau.
Und hast du in der Zeit abgepumpt, um ihm dann die Milch zuzufüttern?
Ja, ich habe einiges. Ja, ich habe gestillt und abgepumpt, aber ich habe so das Gefühl, dass tendenziell, weil ich glaube, dass das da manchmal schneller und einfacher also ich meine es jetzt nicht böse, aber fürs Pflegepersonal, dass dann doch eher die Pränahrung gegeben wird. Das war so mein Eindruck. Aber ja, ich habe abgepumpte Milch gebracht, die wurde auch gegeben, aber wenn ich immer so schnell gehen musste, ich konnte auch nicht so einen riesen Vorrat an Milch da gleich abgeben. Das war ja dann immer so, wenn ich die abgepumpt habe, musste ich die sofort geben, weil er brauchte die gleich sofort. Und unser Kleiner war so eine Raupe nimmersatt. Der hat einen hohen Bedarf gehabt und ja.
Und wie war das dann, als ihr ihn nach 5 Tagen mit nach Hause nehmen konntet? Konntest du ihn dann wieder komplett stillen oder habt ihr dann eine Mischung gemacht aus Pränahrung und Stillen?
Komplett gestillt, tatsächlich. Ja, komplett gestillt. Ja.
Und wie war es, nach diesem doch sehr aufregenden Start, ihn nach Hause zu bringen? Und wie ging es auch dir mit deiner Heilung mit der Kaiserschnittnarbe?
Als er da in dieser Uniklinik war, ich habe das sehr schnell vergessen, dass ich einen Kaiserschnitt hatte und war sehr schnell auf den Beinen. Ich hatte auch gleich eine Untersuchungs-, also ich habe noch Uni gleich weitergemacht. Mein Sohn wurde dann als Patient genommen für den einen Kurs, den ich noch zu beenden hatte. Und habe dann an ihm meine U2 geübt. Und wir haben uns riesig gefreut, also jetzt auf die Frage wegen nach Hause gehen und sowas, wir haben uns riesig gefreut, wir konnten es kaum abwarten, nach Hause zu gehen, endlich und einfach Zeit zu dritt in Ruhe zu verbringen. Und ja, das war schön, als wir dann endlich Ruhe hatten und zu Hause waren.
Ja, aber du hast es gerade schon angedeutet, warst auch ziemlich schnell wieder auf den Beinen und in der Uni, wie viel Ruhe hattet ihr denn tatsächlich und wann bist du wieder regulär in dein Studium eingestiegen?
Ich hatte, das, also es war der letzte Kurs, den ich hatte. Das war einmal hingehen und nochmal einen Untersuchungskurs ein bisschen was machen. Ich hatte dann recht zügig, also es war der letzte Kurs, den ich zu absolvieren hatte, und ich hatte dann recht schnell bald Klausurenphase und Semesterferien. Also so hatte ich dann mein Wochenbett schon bald in Ruhe machen können und die Klausuren waren online. Deswegen konnte ich bis auf diesen Kurs mich dann doch zu Hause gut ausruhen.
Das heißt, du hast dann deine Klausuren online aus dem Wochenbett geschrieben.
Ja, genau.
Wow. Ja, dann vielleicht auch abschließend, seitdem, wie geht das Leben als Studierende mit Kind und halt, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich das Medizinstudium ist ja ein sehr forderndes Studium, vielleicht fordernder als irgendwelche Geisteswissenschaften.
Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied dadurch, dass wir Corona hatten und jetzt sehr vieles nicht immer in Präsenz ist. Das macht es deutlich leichter. Der Kleine macht es mir ehrlich gesagt auch leicht, weil er ganz entspannt ist und sehr viel geschlafen hat, auch zu der Zeit, als er da noch kleiner war. Und es läuft ehrlich gesagt, also für mich, bei mir läuft es richtig gut. Auch dadurch, dass mein Mann vieles online hat und zu Hause ist und mir da auch echt eine Stütze ist, geht das ganz gut. Auch die Professoren waren entspannt. Ich konnte ihn auch mitnehmen zu einigen Vorlesungen. Und wie gesagt, er hat halt viel geschlafen. Also in meinem Fall, vielleicht ist auch eine, also ein bisschen Glück auch, aber es lief wirklich gut. Wirklich, wirklich gut.
Das ist schön zu hören. Super, Lena. Ich danke dir sehr für diesen Einblick in deine Geburt. Ach so, eine letzte Sache noch, da haben wir vorher auch schon drüber geredet, wenn du ein zweites Kind haben möchtest, wünschst du dir ja gerne auch eine vaginale Geburt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und vielleicht ein paar Gedanken, was du vielleicht anders machen würdest in Vorbereitung auf eine nächste Geburt.
Ja, also ich hoffe auf ein V-Back und ich werde sehr viel mich vorher belesen und in meinem Geburtsplan, in meinen Wunschplan da auch ganz viel reinschreiben. Ich werde meinen Mann auch mehr instruieren, weil man ist ja unter den Wehen doch dem Ganzen ein bisschen ausgesetzt und kann da nicht sehr viel selber kommunizieren. Und da ist es gut, wenn der Mann sehr viel Bescheid weiß, sehr instruiert ist und vor allem dann spricht. Und nur, dass da kein blindes Vertrauen halt mehr ist. Ich werde einfach mehr dafür sorgen, dass das, was ich mir wünsche, auch vielleicht passiert und es einfach ansprechen. Ich kann ja auch nicht verlangen, dass die Leute da Gedanken lesen und ich will da einfach mehr Transparenz, also mehr Kommunikation und so da haben, mehr Nachfragen. Auch wenn ich dann das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt gerade vielleicht nicht die angenehmste, in Anführungsstrichen, Patientin, aber ja.
Die muss man ja auch nicht sein.
Nee, genau.
Super, schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Lena. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute.
Ach, tausend Dank. Ich danke dir auch für die Information, die du hier mitgegeben hast. Wenn man das doch vorher nur weiß, ne?
Genau.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Lena. Ich hoffe, du konntest etwas Hilfreiches für dich mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne in deinem Bekannten- und Freundeskreis oder hinterlass mir eine Sternebewertung in deiner Podcast-App. Vielen Dank und bis nächste Woche.